Ciao und herzlich willkommen zum Make It Podcast, dem Podcast über digitale und persönliche Transformation. Ich bin der Stefano, bin der Host von dem Podcast und in dieser Folge habe ich den Andreas Mollet bei mir zu Gast. Der Andreas ist Geschäftsleiter von der Innolution, wo sie 20 Jahre im Bereich von Kompetenz und Performance Management spezialisiert ist. Andreas, herzlich willkommen.
Hallo Stefano, schön, dass ich da bin.
Andreas, willst du noch etwas zu dir erzählen, bevor wir dann nachher in die Thematik eintauchen von Kompetenz und Performance Management?
Das kann ich gerne machen, ja. Ich beschäftige mich tatsächlich schon seit über 20 Jahren mit dem ganzen Thema Skills, mit dem Thema Kompetenzen und ich glaube, das ist etwas, was im Moment wirklich ganz viele Leute beschäftigt, von Re- und Upskilling und New Skilling und digitale Kompetenzen. Also ich glaube, es ist fast ein kleines Passwort geworden und gleichzeitig ist es aber etwas, was wirklich gerade im ganzen Bereich von HR und Personalentwicklung und Mitarbeiterführung einfach auch schon immer ein Thema gewesen ist und wichtiger denn je wird. Und darum finde ich schön, dass wir uns auch hier dürfen darüber unterhalten, was das Thema eigentlich alles beinhaltet.
Ja, genau, weil natürlich in der ganzen Digitalisierungsthematik sind Kompetenzen, ob jetzt digitale Kompetenzen, aber auch menschliche Kompetenzen, sage ich jetzt mal, von grosser Bedeutung und von grosser Wichtigkeit. Aber nimm uns doch mal ein bisschen mit, was ist denn eigentlich eine Kompetenz?
Das ist ganz eine wichtige Ausgangsfrage, die wir hier haben, weil ich glaube, es wird oft ein bisschen durcheinander gebracht. Eine Kompetenz ist am Schluss ein Paket von Wissen, Fähigkeiten, Fertigkeiten, aber auch meine Einstellung, meine Normen, die eine Wirkung erzielt. Und das ist das Entscheidende. Eine Kompetenz erzielt eine Wirkung. Und es ist also nicht einfach nur eine Fähigkeit. Nehmen wir für immer ein klassisches Beispiel. Wenn jemand sagt, ja gut, ich kann ChatGPT bedienen, dann ist das eine Fähigkeit, eine digitale Fähigkeit. Aber daraus eine Kompetenz zu machen, die richtigen Fragen zu stellen, das Richtige zu prompten und das, was zurückkommt, noch kritisch, analytisch, kreativ richtig können einschätzen und damit etwas zu machen, ist dann das, was die Kompetenz ausmacht. Also es ist viel mehr als nur etwas können bedienen oder eine Fertigkeit oder nur eine Fähigkeit, sondern es braucht dazu wirklich noch das Wissen, das Know-how und auch das Wählen und etwas damit können in eine Wirkung machen. Das, was beobachtbar ist. Das ist das, was eine Kompetenz ausmacht.
Okay, eigentlich ist es wirklich ein ganzheitlicher Ansatz oder eine ganzheitliche Perspektive auf etwas, wo grundsätzlich auch eben die Wirkung tut erzielen, oder? Also wie interpretiere ich das? Wie sehe ich das? Wie schreibe ich das? Wie gehe ich damit um? Ganz einfach ausgedrückt.
Absolut, es ist wirklich das Gesamte. Es ist für ein anderes Beispiel noch, vielleicht auch ein bisschen die Unterscheidung zu Skill, wo man gerne hört. Zum Beispiel Veränderungsbereitschaft. Kann man durchaus sagen, ist ein Skill. Aber es ist noch keine Kompetenz. Weil es gibt viele Leute, die sind veränderungsbereit, aber ob sie sich dann in einem Kontext von einer Organisation oder von einer Unternehmung auch wirklich verändern, ich stelle uns eine andere Frage. Also ist wirklich, die Kompetenz ist eigentlich nicht Veränderungsbereitschaft oder Veränderungsfähigkeit, sondern die Kompetenz ist Veränderungen mitgestalten. Mhm. Es wird aktiv. Es wird dann, wenn etwas passiert, wird es zu einer Kompetenz. Und das ist eigentlich auch das Entscheidende, was wirklich passiert.
Wieso ist denn das wichtig, eine Kompetenz eigentlich zu haben?
Ich glaube, weil es am Schluss das ist, was Wirkung erzielt. Und wenn du anschaust, was wir in einem Unternehmen machen, ist am Schluss erzielen wir Wirkung. Wir sind irgendwann auf einer Position oder auf einer Funktion oder auf einer Stelle und es wird etwas von uns erwartet und es wird ja nicht erwartet, dass wir nur bereit sind oder nur fähig sind oder einfach nur da sind, sondern es wird erwartet, dass wir eine Aufgabe zufriedenstellend ausführen, dass wir tatsächlich eine Wirkung erzielen und darum ist die Wirkung so wahnsinnig wichtig und das sind wir direkt bei der Kompetenz. Und dort drin gehört, wie mache ich etwas, das ist auch Verhalten. Also wie erreiche ich meine Ziele, welche Ziele muss ich erreichen und mit welchen Tools und Methoden tue ich es erreichen. Und darum kommt wieder die Ganzheitlichkeit, die gerade in diesem schönen Umfeld zwischen digitaler Kompetenz auch aufzeigt, Digitalisierung allein lenkt normalerweise nicht. Es braucht noch den Menschen, der das Richtige damit macht. Es braucht noch den Menschen, der engagiert ist, der will. Und es gibt jetzt auch ein bisschen den Spruch, je mehr Digitalisierung, desto wichtiger wird der Mensch in dem Ganzen. Und das absolut, zeigt eben die beiden Seiten auf, die erst in einer Kompetenz kommen. Ein Video schauen über meine MS Teams bediene, macht mich deswegen nicht zu einer kollaborativ besseren Person, obwohl es ein Kollaborationstool ist.
Was bräuchte es denn dafür? Ja.
Es braucht auf der einen Seite das ganze Bucke von Wissen, was kann ich mit so einem Tools alles erreichen? Also was kann ich eigentlich, was will ich damit machen? Aber es braucht eben auch ein bisschen sogenannte Soft Skills oder weiche Faktoren wie Neugier. Es braucht auch ein bisschen Mut, etwas auszuprobieren. Und es braucht vielleicht auch immer im Hintergrund eben noch den Willen zu sagen, ich will etwas verändern, ich will mit anderen Leuten zusammenarbeiten. Erst dann nützen Kollaborationstools etwas. Also von dem her gesehen sind immer beide Sichten, die zusammenkommen in der Kompetenz. Ob digital oder Transformationskompetenz oder einfach personale oder soziale Kompetenzen.
In meiner Interpretation bis zu dem Punkt, wo du jetzt das erklärt hast, gerade jetzt, ist für mich Kompetenz eigentlich wie, ja, ich mache dir jetzt ein Beispiel, ich frage jemandem etwas und der gibt mir eine kompetente Antwort. Wie tue ich das interpretieren, kompetente Antwort? Er ist sicher, kann mir Auskunft geben, ausführlich. Ja, das sind so ein bisschen die weichen Faktoren, die du jetzt sagst. Oder vielleicht harte, je nachdem, wie das einzustufen ist. Wo ich jetzt halt einfach als kompetente Person. Aber wenn ich dich verstanden habe, geht es ja viel, viel weiter. Also es ist nicht nur, was sehe ich quasi bei dieser Person oder wie kommt die Person über, sondern eben, was für eine Wirkung das eigentlich erzielt wird.
Also wenn du auf jemanden zugehst und die Person gibt dir eine gute Antwort, dann ist das natürlich auch eine Kompetenz, weil dann hat sie eine gewisse Erklärungs- oder Methodenkompetenz, die kommunizieren kann. Aber es gibt halt auch sehr viele Leute, die können besser kommunizieren als das, was sie wirklich können. Mhm. Die haben ein besseres Auftreten als die Handlung und die Wirkung, die sie hinterher haben. Das ist der Fall, den wir auch kennen. Aber es gibt eben auch das Umgekehrte. Es gibt sehr viele Leute, die sind hochkompetent, aber können sich nicht so gut verkaufen. Und damit ist tatsächlich die Frage, welche Art von Kompetenz suche. Wenn ich im Verkauf bin, brauche ich wahrscheinlich ein gewisses Auftreten, eine gewisse Umgangsform, eine gewisse Überzeugungskraft. Wenn ich aber meine Worte keine Taten kann folgen, dann bin ich irgendwann eben nicht mehr kompetent. Und das ist ein bisschen das, ist vielleicht noch spannend, woher das der Begriff Kompetenz kommt. Im letzten Jahrhundert war Kompetenz der, der etwas dürfen unterschreiben. Also Kompetenz ist ein rechtlicher Aspekt, ich darf etwas unterschreiben. Bis man, glaube ich, mit der Zeit gemerkt hat, dass es ganz viele Leute gibt, die haben eine Kompetenz, aber sind nicht kompetent. Und darum sind wir heute so weit, dass wir eigentlich ihnen sagen, die Wirkung steht wirklich im Vordergrund. Es geht darum, was kann ich machen? Und das ist so wahnsinnig wichtig, weil es eigentlich der faire Ansatz ist, weil es ist der neutrale Ansatz. Es hat nichts mehr mit Alter zu tun, es hat nichts mehr mit Geschlecht zu tun, es hat nichts mehr mit Erfahrungs aufgrund von Ausbildungen oder Diplomen zu tun, sondern es steht wirklich das im Vordergrund, was entscheidend ist. Was kann jemand wirklich in einem bestimmten Kontext bewirken?
Hat denn das nicht auch, so ein bisschen, um das Beispiel gerade nennen, mit dem Verkäufer, wo oder jemand, der Kompetenz hat, aber nicht gut kann verkaufen, sage ich jetzt mal, auch mit der Persönlichkeit zu tun? Also es gibt ja verschiedene Persönlichkeitsprofile, wir kennen das DISC-Modell oder Dominante, Initiativ, Stetig und Gewissenhaft.
Es hat natürlich hat die Persönlichkeit und der Mensch dahinter einen grossen Einfluss auf das Ganze. Wenn wir über Normen, über Werte, über mein eigenes Einbringen in Kompetenz redet, dann hat das einen riesen Einfluss. Und trotzdem gibt es eine ganz grosse Unterscheidung zwischen Persönlichkeit und Kompetenz. Weil der grösste Unterschied ist, dass man Persönlichkeitsentwicklung eigentlich nicht unbedingt in den gesellschaftlichen Kontext gehört und eher etwas Starres ist. Also wenn eine Person ein gewisses Setting hat an Ausprägungen, dann verändert sich das nicht in einer kurzen Zeit. Ist recht stabil. Mhm. Kompetenzen hingegen sind ganz klar entwicklungsfähig. Das heisst, ich kann wirklich eine Kompetenz weiterentwickeln. Zum Beispiel auch, ob jemand gerne präsentiert oder ein guter Präsentator ist, ein guter Speaker ist auf einer Bühne. Wenn wir das aus Kompetenzsicht anschauen, dann gehört auch dazu, dass ich weiss, wie mache ich eine gute Präsentation. Vielleicht vom Tool her, vielleicht mit dem Instrument, Methodik. Es kommt dazu, dass ich vielleicht weiss, welche Wortwahl muss ich nehmen. Bis an dazu kann ich die Sprache auch tatsächlich. Es nützt nichts, wenn du der beste Redner bist, aber du musst dein Referat in Finnisch halten und kannst kein Finnisch. Dann bist du nicht kompetent in dem. Also können wir mal Wissenssachen und Erfahrungen, aber auf der anderen Seite spielt natürlich auch drin, ob ich das gerne mache. Ob ich Mut habe. Ob ich mich locker fühle auf so einer Bühne. Und dort kommen die beiden Sachen zusammen. Und jetzt kommt der grosse Unterschied. In der Persönlichkeitsentwicklung würde vielleicht jemand sagen, er muss einfach eine gewisse Extrovertiertheit haben, dann ist er schon ein guter Speaker. Aus der Kompetenzsicht würden wir sagen, nein, es gibt Sachen, die kannst du lernen. Eben, wie mache ich einen guten Speech? Das kannst du methodisch lernen. Ich kann die Sprache kann ich ein bisschen lernen. Ich kann lernen, wie mache ich meine Gestik, wie tritt die auf. Und jetzt ist es hilfreich, wenn du eine gewisse Extrovertiertheit hast, aber es ist nicht entscheidend. Mhm. Es gibt trotzdem Leute, die sehr gute Referate können halten, obwohl sie vielleicht von der Persönlichkeit her nicht unbedingt prädestiniert dafür wären. Und darum ist die Kompetenzentwicklung, um die Frage beantworten, warum das so wichtig ist, dass das, was die Unternehmen machen können. Gerade in einer Transformation, gerade in einer Digitalisierung. Du kannst nicht die Personen ändern, musst es vielleicht auch gar nicht. Aber du kannst nicht Kompetenzen beibringen, neben fachlichen, neben Know-how, dass sie offen sind für Veränderungen, dass sie offen sind, dass sie neugierig sind, dass sie sich auf Experimente mit Tools einlassen und dass sie sich generell auf die digitale Reise einlassen. Und das ist Kompetenzentwicklung.
Und was braucht es aus deiner Sicht denn dafür, damit wir die Mitarbeitenden so mitnehmen können auf die Reise von der Digitalisierung?
Ganz wichtig ist im ganzen Kompetenz-Kontext, dass es den Kontext der richtige braucht. Also es macht wenig Sinn, wenn du die Leute einfach in eine Digitalisierungsreise mitnimmst, wo kein Sinn dahinter ist und wo kein Nutzen ist. Also wenn du jetzt einfach hingehst und sagst, wir machen digitale Kurse und bieten jedem Mitarbeiter die gleichen Kurse an, aber der hat keinen Nutzen in der täglichen Arbeit oder sieht den Sinn nicht, dann machst du mehr kaputt, als es nützt. Also tatsächlich braucht es als erstes das, was eine Firma muss als ihre Hauptaufgabe machen, ist definieren, welche Art von Digitalisierung bringt uns weiter. In welchen Funktionen brauchen wir es? In welchen Abteilungen? In welchen Ländern? In welchen Märkten brauchen wir es? Also Digitalisierung ist nicht one fits all für jede Unternehmung. Sondern das Unternehmen muss sich überlegen, wo brauchen wir den digitalisierten Schritt? Und erst dann können wir den Nutzen und den Sinn der Leute auch wirklich begrifflich machen. Dann verstehen sie auch, warum sie diesen Weg gehen müssen. Aber wenn im Moment steht, es müssen alle digitalisieren, da gibt es ganz viele Mitarbeiter, die den Sinn für sich im Moment noch nicht so sehen, weil er vielleicht auch tatsächlich nicht so gross ist. Also es braucht einfach auch Kommunikation, es braucht einen Kontext und es braucht eine Sinnhaftigkeit, die die Mitarbeitenden auch müssen verstehen.
Braucht es dann aus deiner Sicht auch eine Strategie, also sprich einen Plan, wieso das überhaupt jetzt so eine Digitalisierung oder etwas, ein Prozess oder ein Tool muss eingeführt werden oder halt einfach irgendeine Optimierung muss stattfinden?
Also schlussendlich ist das sehr ähnlich, ob jetzt du über eine Digitalisierung redest oder über eine Transformation oder eine Strategieentwicklung oder über Kompetenzentwicklung. Wenn du kein Ziel hast, und eine Strategie ist im weitesten Sinne ja nichts anderes als ein Zielbild,
absolut, ja,
dann kannst du zwar Aktivitäten machen, aber du weißt nicht, bringen die dir dem Ziel weiter, bringen sie von dem Ziel weg oder sind sie tatsächlich zielführend? Und ich glaube, das ist etwas von den entscheidendsten Punkten, wo ein Management oder eine Leadership oder eine Organisation immer die Aufgabe hat, ein Zielbild zu machen, sagen, wo wollen wir hin? Weil sonst gibt es zwar Bewegung in einem Unternehmen, aber du hast keine Ahnung, ob die Reise irgendwann steht ankommt, wo du dann hin willst gehen. Und Kompetenzentwicklung ist genau das Gleiche. Wenn ich nicht weiss, was ich will entwickeln, wo ich hin will entwickeln, dann kann ich zwar Leute in Kurs schicken, ich kann YouTube-Videos aufschalten, ich kann Lernplattformen aufsetzen, ich kann Tools schulen, aber es bringt unter Umständen einfach nicht die Wirkung, und sie müssen ganz am Anfang, die Wirkung, die ich mir erhofft habe, weil ich gar kein Zielbild hatte.
Also der allererste Schritt wäre eigentlich wirklich mal ein Zielbild definieren und von oben ab quasi, sage ich jetzt mal, oder rein von der Strategie her, sage ich jetzt mal, oder mal ein Zielbild haben und sagen, gut, jetzt tue ich das abbrechen und schaue, wie kann ich die Leute, die Mitarbeitenden mitnehmen in den ganzen Prozess, oder?
Das kann ein Weg sein. Das wäre der klassische Weg natürlich von einer Strategieentwicklung, dass ich es top-down mache. Ich glaube, aber in der Praxis ist es gar nicht so falsch, wenn man vielleicht auch sagt, ja gut, und wie es heisst jetzt, wenn man das Zielbild vielleicht auch mal von den Leuten mitentwickelt oder die mit einbezieht.
Also Bottom-up-Ansatz.
Ja. Und einfach einen guten Mix finden zwischen Leitplanken und Vorgaben, aber die Mitarbeitenden mit auf die Reise gehen, weil ich glaube, es sind sehr oft Mitarbeitende, die in ihrem Fachgebiet ja trotzdem Erfahrung haben, wissen, was läuft, vielleicht auch Rückmeldungen haben von anderen Leuten, die das Gleiche machen aus anderen Firmen, dass die schon ein gutes Gespür haben, in welche Richtung müsste die Reise gehen. Also was wäre eigentlich ein strebenswertes Zielbild für uns? Also ich glaube, das trifft auch ein bisschen mehr den moderneren Ansatz, dass man halt wirklich auch dort Mitarbeitende in die Entwicklungen dort mit einbeziehen und man dann auch einen grossen Gap kann machen zu den ganzen Themen, wie stärkenorientierte Entwicklung, dass man den Leuten auch die Chance gibt, sich dort zu entwickeln, weiter zu vertiefen, wo sie Stärken haben, etwas, was sie gerne machen, weil man dort einfach auch heute weiss, dort ist die Wirkung und der Hebel noch viel grösser, als wenn die Leute zu etwas zwingen, was sie eigentlich nicht unbedingt gerne und machen. So
Druck erzeugt ja Gegendruck, oder bekanntlich, genau.
Ja, genau. Ja. Und von dem her gesehen, kommt dort auch automatisch ein bisschen eine Kompetenzentwicklung, ist immer eine Unternehmensentwicklung und ist auch eine Struktur- und eine Kulturentwicklung. Und vice versa. Also, das ist immer ein bisschen, das ist wie die Frage Huhn und Ei. Ich glaube, das kann man gar nicht so beantworten, sondern das ist eine grosse Bewegung, wo einzelne Ziele, gesellschaftliche Ziele, aber auch organisatorische Ziele sich wie müssen finden und in eine ähnliche Richtung gehen. Aber es ist nie nur einer, wo sozusagen im Lead ist, sondern teilweise sind es Mitarbeitende, teilweise sind es Branchen, teilweise sind es Disruptoren, wo einen ganzen Markt umfliegen, teilweise sind es aber auch Mitarbeitende, die sagen, wir gehen in die Richtung. Aber ohne Ziel wird es immer schwierig, ja, dort anzukommen, wo man eigentlich will.
Mhm. Wie siehst du die Messbarkeit von Kompetenzen oder aktuell, oder ich kann ja sagen, ich als Unternehmen habe ja eine Ist-Situation, das ist quasi die jetzige Kompetenz und ich will grundsätzlich mich in einem Bereich weiterentwickeln. Gibt es Messmethoden, die ich da anwenden kann?
Absolut, also es ist jetzt wahrscheinlich nicht gerade wie Gewicht und Länge, wo man auf einen Millimeter oder auf einen Mühe genau kann bestimmen. Aber viel entscheidender ist ja vor allem, dass man kann mit Einschätzungen arbeiten oder mit objektivierten Einschätzungen, dass man durchaus kann Kompetenzen im Sinne der Wirkung, weil Wirkung ist beobachtbar, kann schauen, wie wirkt das? Wie wird es beobachtet? Wie wirke ich auf andere? Um das Beispiel zurückzukommen mit dieser Präsentation. Wenn eine Person eine Präsentation hält vor 100 Leuten, dann habe ich 100 Messfaktoren, die mir eine Rückmeldung geben können, wie gut ist die Präsentation gewesen. Und wenn 5 Minuten später eine andere Person oben ist, gebe ich denen sogar noch die Möglichkeit, können zu vergleichen, was die Genauigkeit und die Objektivität wieder erhöht. Mhm. Also von dem her gesehen, ist vielleicht einschätzen ein besseres Wort als messen, aber man bekommt auf jeden Fall eine gewisse Objektivität rein, indem dass man auch einfach mal Mitarbeitende fragt, wie hast du das Gefühl, wie sind wir in der Digitalisierung in dem und dem und dem Bereich unterwegs? Wie ist der Bereich unterwegs? Wie bin ich selber in dem Bereich unterwegs? Das mal eine Einschätzung sein, das mal ein bisschen subjektiv sein, aber wir unterschätzen dort vielleicht auch, dass Leute sehr wohl einschätzen können, wo sie eher gut sind, wo sie nicht so gut sind, wo sie Bedarf haben. Und am Schluss ist das entscheidend. Wenn Leute von sich sagen, ich habe dort einen Bedarf, und ich tue dem nicht entgegenkommen. Also wenn Leute in einer Firma würden sagen, oh, wir wollen gerne digitalisiert oder mehr digitalisierter unterwegs sein. Und ich würde jetzt als Firma sagen, aber das ist nicht notwendig. Dann passieren ja zwei Sachen. Einerseits entwickelt die Person nicht, wo vielleicht notwendig gewesen wäre. Und andererseits demotiviert die Person auch noch. Also ist es im Wichtigsten nicht einmal entscheidend, ob jetzt das objektiv gesehen ein Bedarf ist, aber die Leute haben das Gefühl, sie haben einen. Und das ist dort, wo man auch motiviert ist und wo man etwas kann bewegen und wirken.
Und inwiefern hat denn jetzt die ganze Digitalisierung einen Einfluss auf die Kompetenzen, um jetzt gerade das Beispiel zu nehmen?
Digitalisierung ist eigentlich einer von der grössten Metatreiber oder Einflussfaktoren auf die Kompetenzen, weil sie in vielen Bereichen reinkommt, von der personalen Kompetenz, wie wir arbeiten, wo Sachen wie Organisieren oder Selbstmanagement drin sind, wo die ganze Digitalisierung natürlich einen riesen Einfluss hat. Aber auch in der Kommunikation hat sie einen riesen Einfluss. Also wie reden wir miteinander, wie kommunizieren wir miteinander, Führung ist davon betroffen, bis an zu, und das ist vielleicht der grösste Einfluss in die Fachkompetenz. Früher ist Wissen eines der höchsten Gut gewesen und Wissen ist rar gewesen. Heute ist Wissen überhaupt nicht mehr rar. Heute ist Wissen mehr oder weniger frei verfügbar, jederzeit, in Echtzeit verfügbar. Also ist viel wichtiger, wie gehe ich mit dem Wissen um? Heute geht es nur darum, wo finde ich Bücher für meine Lektüre. Heute geht es einzig und allein darum, welches von diesen 300 Büchern, die ich gefunden habe, ist das, was ich lesen muss. Oder wo man wieder ein KI-Tool kann eine Zusammenfassung machen. Also es verschiebt sich vor allem der Bereich von der Fachwissen und Fachexpertise, wo man vielleicht schon früher mehr gesagt hat, Wissen ist eine Währung, sagt man heute, nein, heute ist nicht mehr das Wissen die Währung, sondern heute sind wirklich die Kompetenzen die neue Währung. Was mache ich mit dem Wissen? Wo finde ich es? Wie tue ich es einschätzen? Das ist dort, wo die Digitalisierung einen riesen Einfluss gehabt hat und noch mehr wird haben.
Ja, vor allem in Bezug auf die ganze künstliche Intelligenz. Also eigentlich geht es ja heute darum, Kompetenz von, wie tun ich richtig prompte, also wie tun ich die Frage richtig stellen oder so stellen, dass ich den Output, den ich erwarte, auch der ist, wo von der KI generiert kann werden, in dem Sinne, oder?
Ja, und vielleicht kommt es in Zukunft so weit, dass du nicht einmal mit dir musst Gedanken über das Prompte machen, sondern dass auch ein Teil von diesen Tools ist. Das heisst, du bekommst schon mal ein Ergebnis. Und dann wird es spannend, dann ist die grösste Kompetenz ist irgendwann die Interpretation und vielleicht das kritische Anschauen und vor allem, und jetzt kommt das, wo wir ja zum Glück noch ein bisschen Vorteil haben, ist, und was ja auch Kompetenz zeigt im Ganzen, ist das Verknüpfen und das Ganzheitliche von etwas machen. Und vielleicht Muster daraus herauszusehen oder das zu sehen, was speziell ist. Und das ist vielleicht noch ein schöner Link auf etwas, wo auch so wahnsinnig wichtig ist bei Kompetenzen. Wir reden ja oft so ein bisschen von Zukunftskompetenzen oder so allgemeingültigen Kompetenzen. Oder sagt so, hey, es sind immer die gleichen 5, 6, die in Zukunft musst du können haben. Und wenn wir zurückschauen auf all unsere Projekte und viele Projekte, die wir dürfen begleiten und Leute, sind es interessanterweise normalerweise nicht die 60-70%, wo andere auch gut sind, wo eine Person oder eine Organisation oder eine Abteilung ausmachen, sondern sind interessanterweise immer die 10, 15, 20%, wo die Person oder die Abteilung oder die Firma ein bisschen anders tickt als die Norm oder der Benchmark. Das heisst, in der Kompetenz ist immer das spannend und interessant, wo ein bisschen anders läuft als bei allen anderen. Und wenn wir dort eine Analogie machen zu der ganzen KI, dann wird jetzt schnell bewusst, die KI funktioniert immer auf den 60, 70, 80% auf den Normen, auf dem, was ich lernen kann und was ich trainieren kann. Und interessanterweise verlieren wir aber immer genau das, was speziell ist, aber genau das ist scheinbar das, was es ausmacht. Also wird die Kompetenz in Zukunft noch mehr müssen darauf abzielen, das, wo nennen wir KI oder wo digitale Helfer oder wo Tools sowieso gut können und schnell und standardisiert, das lasse ich über die machen und ich konzentriere mich noch mehr auf das, was uns als Organisation ausmacht oder wo wir ein bisschen unique sind.
Also quasi so die Routinenarbeiten soll KI abnehmen und alles andere, was individual ist, sage ich jetzt mal, werden nach wie vor von diesen Personen abgewickelt oder werden ausgeführt.
Ja, wobei das natürlich sehr individuell kann sein. Was beim einen eine Routinearbeit ist, kann eben beim anderen genau das sein, wo sie unique sind. Also, jetzt haben wir es extrem gesagt, ein klassisches Beispiel, die berühmten Chatbots oder automatisierten Telefon-Agents oder KI-Agents, wo es ja in dem ganzen Fall geht, ist. Jetzt kann ja die eine Firma tatsächlich sagen, unser grösster Vorteil ist, wir haben hinterzu automatisierte Prozesse und wir können sehr gut Vertragswesen und alle diese Sachen automatisieren. Das heisst, der Bot dort vorne soll einfach 90% von den Anfragen können klären, ohne grossen Aufwand, damit wir hinter unserem Kerngeschäft, wo wir richtig gut sind, unsere Performance haben. Und ein anderer Kunde sagt vielleicht, unser grösster Vorteil ist genau die persönliche Kundenansprache, dass wir genau wissen, was der will, dass wir vielleicht ein neues Bedürfnis wecken können, wo jetzt sonst im Allgemeinen runtergeht. Und die sagen ganz bewusst, wir machen das mit diesen Bot nicht. Wir tun den anderen Teil automatisieren, wo eine andere Firma vielleicht sagt, das ist unser Kernstück. Also Firmen müssen sich noch mehr damit auseinandersetzen in der Digitalisierung. Wo haben wir wirklich einen Nutzen über Digitalisierung und wo wollen wir, und jetzt sage ich vielleicht ein Wort, ein menschlichen Add-on oder einen menschlichen Mehrwert ganz bewusst weiterhin noch einsetzen.
Also ich glaube, die ganze Digitalisierung sollte uns Menschen unterstützen und nicht in dem Sinn ersetzen. Oder? Das ist sicher ein Punkt, was aus meiner Sicht einen Mehrwert kann generieren. Und dass nicht überall muss digitalisiert werden. Auch das ist natürlich etwas, wo essentiell ist. Also es ist nicht zwungendermaßen immer notwendig, alles zu digitalisieren. Gewisse Sachen macht halt einfach keinen Sinn. Ich sage immer, Nutzen über Technologie. Also wenn der Nutzer nicht um ist, dann muss ich keine Technologie oder Digitalisierung als Überbegriff einführen. Ne?
Ja, absolut, finde ich ganz spannend. Und ich glaube, es ist auch so, die ganze Digitalisierung hat im Moment noch sehr oft der Anspruch von Effizienzsteigerung, Vereinfachen. Mhm. Damit geht ausgesprochen oder nicht ausgesprochen Kosteneinsparung, Abbau vielleicht von Mitarbeitenden einher. Und ich würde mir dort hoffen, dass viele Firmen sich ein bisschen mehr vertieften mit dieser Frage auseinandersetzen und sich mehr würden die Frage stellen, wenn wir können vereinfachen und effizienter werden, dann heisst das nicht unbedingt, dass wir Leute einsparen müssen, sondern es heisst, dass vielleicht immer könnten die Ressourcen freilegen für andere Bereiche schaffen, wo der Mensch wirklich noch einen Vorteil hat oder wo wir durch die Freisetzung von Ressourcen können einen Wettbewerbsvorteil schaffen gegenüber denen, wo Digitalisierung nur aus dem Effizienzaspekt anschauen.
Also eigentlich müsstest du die Kosten, Anführungs- und Schlusszeichen, wenn du auf ein Papier willst springen, wo du einsparst durch die Effizienzsteigerung, reinvestieren in Sachen, die dich als Unternehmung weiterbringen.
Und das sind am Schluss trotz allem Menschen, die einem weiterbringen. Weil ja, genau. Das ist für mich auch etwas, was ich immer gerne sage, ist, eine Firma kann nicht kompetent sein. Also ich muss immer lachen, wenn irgendjemand sagt, eine kompetente Firma oder ein Werbeslogan sind, dann denke ich immer zuerst, in was sind die kompetent? Das würde mich noch interessieren. Und die als Firma können es eigentlich praktisch nicht. Es sind immer die Leute in der Firma. Mhm. Wenn eine Firma sehr kundenorientiert ist, dann ist das selten die Firma, dann sind das die Leute, die das gegen außen tragen, ob das Frontseller sind, ob das Backoffice ist, ob das ganze Management-Team ist, wo der Kunde in den Vordergrund stellt. Wenn eine Firma sehr innovativ ist, dann kann man das zwar über Methoden und Prozesse natürlich steuern, aber am Schluss sind es die Leute drinnen, die die Innovation herstellen. Und darum, also die Effizienzsteigerung zu nehmen und eben vielleicht in Bereiche zu investieren, wo man Stärken hat, wo die Mitarbeitenden Stärken haben, wo wir als kulturelle Stärken haben, glaube ich, dann ist wirklich, kommt mehr raus als das, was wir eingespart haben.
Und ich glaube, da haben die ein oder andere sicher auch noch viel Potenzial, was so Kunden-Experience, also Customer-Experience betrifft, dass man dort vielleicht ein bisschen mehr, also aus eigener Erfahrung, gerade heute mit einem Bot, von, ich sage jetzt den Namen nicht, von einem Provider, dürfen reden, nachdem ich nach zweimal, wo ich meine Frage gestellt habe, er mir keine Antwort hat können liefern, habe ich dann auf den Mensch, Anführungs- und Schlusszeichen, müssen ausweichen oder dürfen ausweichen. Und am Schluss habe ich innerhalb von einer Minute die Antwort bekommen oder das Dokument in dem Fall ist es gewesen. Also, das zeigt mir auch wieder da. Also, einerseits versucht man zu digitalisieren, was ja grundsätzlich gut ist. Doch alles kann es uns nicht oder noch nicht abnehmen, oder? Und das ist aber auch gut so. Und das ist, glaube ich, auch nicht der Anspruch, oder? 80-20 würde ich jetzt damals sagen, Pareto-Prinzip, oder? Mhm.
Ist durchaus absolut eine gute Erkenntnis, dass man aber sich Gedanken machen, wo kann ich und wo nicht. Und ich glaube, dort nehme ich gleich gewisse Firmen auch ein bisschen in Schutz. Muss man vielleicht auch mal ein bisschen ausprobieren. Vielleicht muss man eben auch ein bisschen ausprobieren, wo funktioniert es und wo funktioniert es nicht. Vielleicht Firmen wissen vielleicht auch gar nicht, wo haben sie ihre Stärken. Was können sie vielleicht besser als die anderen? Also das ist vielleicht auch ein bisschen das Probieren. Und das ist so, das Ausprobieren ist ganz sicher etwas, wo uns in Zukunft noch mehr wird ausmachen, als Firma, aber auch als Menschen. Weil Neugier und ausprobieren und etwas machen, ist das, was uns ja in der Digitalisierung vor allem gross unterscheidet von den ganzen Modellen, die trotz allem höchstens in Echtzeit analysieren können, aber sehr selten etwas ausprobieren können. Und darum muss man einfach auch ankommen und sagen, wir müssen es schaffen, dass zeitliche Investitionen in etwas ausprobieren oder in Lernen oder uns in weiterentwickeln, dass das auch einfach anerkannt wird als produktive Zeit.
Und das heisst aber auch, es macht Sinn, dass ich mir meine Stärke oder die Stärke von meinen Mitarbeitenden auch bewusst bin. Oder ich weiss nicht, wie viele Firmen dass es da draussen gibt, wo das effektiv wissen. Klar, vielleicht weiss ich die Stärke von einzelnen Mitarbeitenden, ja, aber kann das vielleicht den ersten Schritt sein, auch wenn du sagst, weißt, wenn wir jetzt auch einen konkreten Tipp möchten mit auf den Weg geben. Was wäre so ein bisschen für Zuhörerinnen und Zuhörer so ein bisschen der erste oder so Tipps für erste Schritt in die ganze das Kompetenzmanagement?
Also ich glaube, es ist tatsächlich das herausfinden, wo ist jemand gut, wo macht jemand etwas gern. Das Stärkenorientierte, das ist wirklich etwas, wo noch oft unterschätzt wird und wo man aus dem Kleinen wirklich ins Grosse etwas machen kann. Ich glaube aber, ja, ganz viele, vor allem Führungskräfte, wissen schon, wo ihre Leute, was sie gerne machen, was sie nicht so gerne machen. Das, mit der Zeit lernt man die Leute kennen. Und ich glaube, das ist ganz ein wichtiger Punkt. Damit heisst es aber nicht, dass das die anderen wissen, und es ist tatsächlich richtiges Wissen unter Umständen schon gar nicht, dass das eine Organisation weiss, auf was ich zurückgreife. Und das ist sicher eines der grössten Themen, wo das ganze Kompetenzmanagement sich wird damit auseinandersetzen in den nächsten Jahren, ist, wie machen wir Wissen und vorhandene Kompetenz. Und jetzt reden wir eben nicht mehr über Diplom und Qualifikationen, weil die Wissen sind, sondern wirklich über Kompetenzen sichtbar für Projekte, für interdisziplinäre Gruppen innerhalb von einer grösseren Organisation. Das wird eine von den Herausforderungen sein. Zum die Tipp, wo man im Kleinen anfangen könnte, ich habe letztens etwas Spannendes mal dürfen mitbegleiten, indem das Leute einfach gesagt haben, ich mache eine kleine Betriebsanleitung für mich selber. Oder ich mache in meinem Team Betriebsanleitungen. Das heisst, ich definiere ein sehr einfaches Dokument und dort schreibe ich zum Beispiel rein, was mache ich gern, was kann ich besonders gut, was geht mir einfach von der Hand, wo sagen andere, dass ich richtig gut bin, und gebe das einfach all meinen Leuten in meinem Team und sage, schaut, schreibt doch eine kleine Betriebsanleitung oder ein kleines Stärkenhandbuch für euch selber. Und dann muss nur ich das kleine Dokument, das dann auch wieder im Idealfall, da kann man ein Miro nehmen oder ein Padlet oder sonst irgendein Teamsboard, einfach auch machen, ganz simpel zur Verfügung stellen innerhalb vom Team, und ich habe die einfachste Art von einem kleinen Marketplace, wie man das nennt, wo ich kann sagen, oh, ich suche jemanden, wo ChatGPT wirklich gut könnte, und dann habe ich einen geschrieben, in dem bin ich wirklich gut. Oder ich suche jemanden, der das und das gut kann. Es braucht amigs gar nicht so mehr, und plötzlich nimmt das ja vielleicht Fahrt auf und wird wie so zu einer kleinen Stärkenbibliothek von einer Abteilung oder von einer grösseren Filiale.
Wie ist so deine Erfahrung, wenn sich die Leute selber bewerten müssen, was ihre Stärken sind? Ist das einfach? Oder ich kann mir vorstellen, also auch jetzt für mich, wenn ich so ein bisschen nachdenke, klar, ich habe mich schon ein paar Mal mit dieser Thematik auseinandergesetzt, aber ich kann mir vorstellen, dass es für den einen oder anderen nicht ganz einfach ist, eigene Stärken zu erkennen.
Auch dort spielt natürlich die Persönlichkeit wieder drin rein. Gewisse Leute tendieren dazu, ein bisschen mehr Stärken zu sehen, als sie wirklich haben. Andere können ihre Stärken auch nicht, wenn es offensichtlich ist. Also, und dort muss man die Leute natürlich auch ein bisschen dran anführen. Und ich glaube, ganz wichtig ist einfach, dass man dort den Kontext wieder hat. Wenn man natürlich eigentlich, wenn die Leute dann das Gefühl haben, auch mit diesen Stärken passiert jetzt etwas, wo mir nicht wohl ist, dann werden sie sich hinten zurücknehmen. Ich glaube aber schon, dass Leute schon auch einschätzen können, was sie gerne machen und was sie gut machen und was ihnen einfach von der Hand geht. Aber ich würde jetzt nicht einfach nur fragen, was ist deine Stärke, weil da kommt teilweise auch tatsächlich etwas Plakatives daraus raus. Man kann das wirklich anders fragen, eben, was geht dir leicht von der Hand, was machst du wirklich gern, was würdest du lieber noch mehr machen. Das sind Indikatoren, auf das anzuführen. Und trotzdem bin ich am Schluss der Meinung, dass Leute, wenn man die richtigen Fragen stellt und eine ein angstfreies Einschätzung gibt, dass Leute schon einschätzen können, wo sie in der stark sind und was ihnen vielleicht nicht so liegt. Und sonst gibt es immer noch die Möglichkeit, und das ist natürlich eines von der Spannendsten, ist, dass man mit selbst und mit Fremdbild, dass man halt wirklich auch andere Leute mal fragt, du, in was, wie nimmst du mich wahr, was ist eine Stärke von mir, was kann ich wirklich besonders gut, was hättest du gern von mir, wenn du dir eine Eigenschaft oder etwas könntest wählen. Das sind so Fragen, wo man kann das Thema anführen kann.
Genau, also das habe ich auch schon mal irgendwo gelesen, dass du quasi in deinem Umfeld ein bisschen kannst die Frage stellen, hey, was zeichnet mich quasi so ein bisschen aus oder wo sind meine Stärken in dem Sinn, wie nimmst du mich wahr, und dann nachher kommst du das Feedback über, und wenn das über mehrere Personen so ein bisschen deckungsgleich ist, dann weißt du, okay, das ist sicherlich eine Stärke von dir, wie dich von mir, zumindest eben das Fremdbild von dir, oder? Also wie du wahrgenommen wirst für den anderen. Ich glaube auch, oder nicht ich glaube, sondern etwas ist auch noch, wo ich da möchte mit auf den Weg geben. was mich bei anderen stört, kann natürlich etwas sein, was mir wichtig ist, oder? Also, wenn mich zum Beispiel an dir, Andreas, irgendetwas würde stören, hat das natürlich, oder die Ursache daraus ist, weil mir das wichtig ist. Und was ist das, wo mir wichtig ist? Und das kann natürlich auch so ein bisschen zu einer Stärke oder zu einer, vielleicht dann halt irgendwo durch auch Wert führen, oder?
Es ist genau das, es sind Wert. Und Wert haben wir persönlich, wir haben Wert, aber auch ein Team hat Wert. Es hat auch jede Organisation Wert. Das sind nicht immer die, die im Eingang hängen, sondern da sind ein bisschen andere, die unterschwellig wirken. Und das ist natürlich tatsächlich ein ganz wichtiger Punkt, dass wir ein Fremdbild immer nur dann machen können, im Abgleich mit den eigenen Werten zu jemand anderem. Und darum ist es eben auch wichtig, dass es eine Aussage normalerweise nicht unbedingt lenkt, sondern dass man vielleicht dann wirklich fast in Richtung von einem 360 Grad oder auf einfacher Fahrt eben 4, 5 Leute fragt in einem Team, was fällt dem wirklich positiv auf. Und wichtig ist das vor allem darum, weil wenn wir in den Punkten, wo wir nicht so stark sind, in eine Entwicklung gehen, dann kommen wir viel schneller an eine natürliche Hürde, wo wir nicht weiterkommen mit einer Entwicklung. Hingegen bei Stärken ist das Potenzial einfach sehr viel grösser. Darum finde ich, ist Stärken natürlich wirklich etwas, wo ganz eng mit Kompetenzentwicklung auch zu tun hat. Aber ja, wir selber sind auch immer, es geben auch immer unser Bild, wenn wir über jemand anderes Feedback geben. Das ist es so.
Mhm. Gut, Andreas, ich würde das ehrlich gesagt auch gerade als Abschlusswort nehmen. Gibt es aus deiner Sicht noch irgendetwas, was du möchtest mit auf den Weg geben?
Ich glaube einfach, dass wir uns bewusst sind, dass Kompetenzentwicklung immer und jederzeit stattfindet und auch kann stattfinden. Dass es nicht die grossen Geschichten sind, sondern dass es die kleinen Schritte sind, die uns und Firmen tagtäglich weiterbringen. Auch in der Digitalisierung, auch in Transformationsprozessen.
Andreas, merci vielmals für deine Zeit. Wie könnte ich die Leute erreichen? Wie bist du auffindbar?
Ich glaube, am einfachsten ist wirklich über LinkedIn. Dort bin ich sehr aktiv. Dort ist auch ein ausführliches Profil. Dort kann man auch noch ein bisschen mehr über mich erfahren. Und vor allem ist das Postfach dort jederzeit für Vernetzungsanfragen oder auch für sonstige Fragen offen.
Sehr gut. Ich tue das alles verlinken in die Show Notes. Nochmal herzlichen Dank für deine Zeit, Andreas. Und ganz einen schönen Tag noch.
Danke dir. Merci vielmals. Ciao, Stefano.
Ciao, ciao. Stopp. Hat dir der Podcast gefallen? Dann bewerte ihn bitte und schicke ihn an Kolleginnen und Kollegen weiter, wo du das Gefühl hast, die könnten davon profitieren. Die Bewertung vom Algorithmus hängt sehr mit eurer Interaktion ab und der Algorithmus schlägt dann natürlich an potenzielle neue Zuhörer vor. Wenn du das Gefühl hast, dass du einen spannenden Gast hast, wo du gerne würdest wollen, in diesem Podcast hören, dann bin ich immer offen für Empfehlungen. Du kannst mich unter stefano@reka.consulting kontaktieren und mir eine Mail schreiben und sagen, hey, kontaktiere doch mal den Gast. Und wer weiß, vielleicht ist ja das der nächste Gast in einer Folge, die du wirst anhören. Ich möchte dich an dieser Stelle auch dazu ermutigen, mich auf LinkedIn zu kontaktieren, dich mit mir zu vernetzen. Dort tue ich wöchentlich spannende Beiträge zu verschiedensten Themen, um die digitale und die persönliche Transformation und die Herausforderungen für KMUs zu posten. In diesem Sinne, merci vielmals, dass du bis zum Schluss zugelassen hast und ganz einen schönen Tag.